ARD.
SWR Kultur. Essay.
Hinterher ist es einfach zu sagen, so musste es ja kommen. Die Kunst musste sich wieder der sichtbaren Wirklichkeit zuwenden. Dies alles sei oft genug von allen Seiten gefordert worden. Die meisten aber, die von einem neuen Menschenbild, einer neuen Beziehung zur Wirklichkeit und von neuen Gesetzen der Kommunikation gesprochen haben, sind von der Realität der neuen Kunst enttäuscht. Ja, sie weigern sich, wie so oft bei neuen künstlerischen Entdeckungen schon, sie als Kunst anzuerkennen und suchen alle möglichen Ausflüchte, um einer direkten Auseinandersetzung, die gleichzeitig eine Entscheidung in Fragen der Qualität fordert, aus dem Wege zu gehen. Woran liegt das? Sind die Erscheinungsformen unserer Umwelt so prinzipiell von denen verschieden, denen sich die Künstler vergangener Zeiten gegenüber sahen? Oder ist die Beziehung des Menschen zur technischen Apparatur und zur Welt der Massenmedien so negativ, dass er sich ihrer nicht bewusst werden möchte? Als der Minister Goethe zum zweiten Male nach Italien aufgebrochen, 1797 in Frankfurt am Main Station machte und am 22. August in einem Brief an Schiller von seiner Methode berichtete, Reiseerlebnisse sinnvoll zu verarbeiten, hatte er sehr wohl eine enge Beziehung zu den Dingen seiner alltäglichen Welt. Er schrieb:
Ich habe mir daher Akten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir eben jetzt begegnen, Zeitungen, Wochenblätter, Predigtauszüge, Verordnungen, Komödienzettel, Preiskurante einheften lasse und sodann auch sowohl das, was ich sehe und bemerke, als auch mein augenblickliches Urteil einhefte. Ich spreche sodann von diesen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Meinung vor, da ich dann bald sehe, inwiefern ich gut unterrichtet bin und inwiefern mein Urteil mit dem Urteil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Ich nehme sodann die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu den Akten. Und so gibt es Materialien, die mir künftig als Geschichte des Äußeren und Inneren interessant genug bleiben müssen. Wenn ich bei meinen Vorkenntnissen und meiner Geistesgeübtheit Lust behalte, dieses Handwerk eine Weile fortzusetzen, so kann ich eine große Masse zusammenbringen.
Goethe war also durchaus an der Geschichte der äußeren Wirklichkeit interessiert. Er suchte die Realität der Großstadt Frankfurt zu erkennen und beschäftigte sich auch mit dem Wesen des Publikums in einer solchen Stadt. Es heißt da etwa ebenfalls in einem Brief an Schiller:
Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren. Und das, was wir Stimmung nennen, lässt sich weder hervorbringen noch mitteilen. Alle Vergnügungen, selbst das Theater, sollen nur zerstreuen. Und die große Neigung des lesenden Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.
Goethe schilderte bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine uns wohlvertraute Situation, die der Massengesellschaft. Eine solche Gesellschaft ist mit den herkömmlichen Maßstäben nicht mehr zu fassen. Es ist daher notwendig, neue Maßstäbe aus den Phänomenen zu entwickeln, die die Wirklichkeit hervorgebracht hat. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Massengesellschaft zu einem Nebeneinander der verschiedensten Existenzweisen geführt hat. Der Beziehung des Menschen zur Umwelt geht heute die Beziehung des Menschen zur Maschine parallel. Umberto Eco sprach das so aus:
Die Schwierigkeit ist nicht, wie man zur Natur zurückkehren könne, was bedeuten würde zu einem vorindustriellen Zustand, sondern die Frage an uns selbst, unter welchen Umständen die Bindung des Menschen an den Produktionszyklus ihn dem System unterordnet. Und andererseits, wie wir ein neues Menschenbild schaffen können in Beziehung zum gegebenen System. Das Bild einer Menschheit nicht von der Maschine befreit, sondern frei in ihrer Beziehung zur Maschine.
Es handelt sich bei der Projektion des zeitgenössischen Menschenbildes keineswegs darum, die Freiheit des Menschen zu manipulieren, sondern im Gegenteil darum, sie erst eigentlich zu konstituieren. Es dreht sich also gerade um den Menschen und seine Freiheit, in der standardisierten und schematisierten Welt der automatischen Produktionsprozesse seine Freiheit zu behaupten. Es ist ohne Zweifel wichtig, ob er diese Freiheit in einem Sinne nutzt, der wirklich seinen Wünschen entspricht, der sein Leben universaler und schöner macht, weiter als seine Vorfahren es auch nur ahnen konnten. Zu dieser neuen Freiheit, die der Mensch in allen seinen Verrichtungen hat, gehört die Überwindung der Grenzen zwischen der Realitätssphäre der Kunst und der des Lebens. Wie der Mensch den Raum der Erde überwand und einen neuen Kosmos für sich entdeckte, so kann er heute auch in das künstlerische Geschehen eintreten, nicht nur als Betrachter, sondern aktiv. Die Wirklichkeit des heutigen Menschen ist nicht mehr statisch fixiert, sondern ein in ständiger Bewegung begriffener Prozess, was vor allem in Groß- und Weltstädten augenfällig wird. Robert Musil beschrieb diese Bewegung im Bilde der Stadt, die für ihn besteht aus
Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorgleiten, Nicht-Schritt halten, Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, bodenlosen Punkten, der Stille dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, aus einem großen rhythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander.
Die Stadt bietet einen Überschuss an optischen und akustischen Reizen, an Bewegungs- und Farbfolgen in Werbung und Unterhaltung, im Fernsehen, in Film und Illustrierten, in Spiel- und Sporthallen sowie im gesamten modernen Verkehr. Auch die spektakulären Erfindungen unseres Jahrhunderts, wie Atombombe, Mondrakete, Elektronenhirn und die verschiedenartigen Steuerungssysteme, sind dieser banalen, vertrauten Umwelt im Kleinen zugeordnet. Auch der Künstler arbeitet unter diesen Bedingungen, zwar nicht, indem er sie wie mit einem Spiegel reflektiert, sondern indem er Gestaltzusammenhänge und Erlebnismöglichkeiten schafft, wie er und nur er sie realisieren kann. Er konstatiert nicht einfach, sondern er untersucht. Aber keineswegs mehr im Sinne einer Gesellschaftskritik, sondern tiefgründiger, weitreichender und daher auch wirkungsvoller. Weil sich eine künstlerische Wirklichkeitsaneignung von bloßer Gesellschaftskritik durch den Grad der Beeinflussungsmöglichkeit unterscheidet. Die neue Kunst ist eine Besitzergreifung der sichtbaren Wirklichkeit. Sie verwendet das Vokabular des heutigen Menschen, folgt seinem Denken und Fühlen, nimmt die Sex-, Crime- und Verbrauchsrealität unserer Zeit zum Thema, verwandelt sie jedoch in einer Weise, dass die Emotionen nicht nur kleinerer Schichten angesprochen werden, sondern die der Massengesellschaft selbst. Namen, so unwichtig und akzidentiell sie sein mögen, sagen dennoch über das Bezeichnete etwas aus. Das gilt auch für die Namen Pop Art, Junk Culture, New Vulgarism, Nouveau Realism, Neo-Dadaismus und so weiter. Kunst wirkt immer nur durch einzelne Kunstwerke. Und Gruppen, Stilrichtungen, Bezeichnungen oder Namen sind immer sekundär. Doch trägt auch der Name zum Verständnis der Werke manchmal bei, obgleich in vielen Fällen das Verständnis der Werke durch ihn eher erschwert wird. Im Jahre 1946 schrieb Raoul Hausmann für das in Zusammenarbeit mit Kurt Schwitters geplante Magazin PIN ein Gedicht, das erst 1962 in einer Veröffentlichung von Jasia Reichert herauskam. Es lautet
Whoopin' Open Pop Poem. Open the day of your eye, I beg you, pop, to lock the door of your ears. All doors at night are popping, powing. The night hairs, little legs. No hands to lift the gift. The first thing in spring began to work. It had not seen yet its pet wee pwet. The slow progress of whoop, op, pop. Lock the door, for your ears go blind. Shut it, I said. I beg you to unlock all doors, 7 o'clock. Whoop, pow, pop at the same time. I forgot all bells that tell, even the slightest hope that we peep. I've got out of bed, half out to rock, the dead lock. Unlock all doors, whoop, pop, true.
In diesem Gedicht steht das Wort Pop mehrfach an bestimmender Stelle und es wird auch im Titel benutzt. Der Klang löst Vorstellungen an das Öffnen von Flaschen und anderen Gegenständen aus. Nach Aussage Hausmanns benutzte er dieses Wort durchaus auch mit einem Hintergedanken an Popular. 1957 führte der englische Kritiker Lawrence Alloway das Wort Pop Art ein und versuchte damit einige auch auf die neue amerikanische Kunst zutreffende Charakteristika der englischen Malerei zu umreißen. Alloway wollte damit, dem allgemeinen Trend zu suggestiven Abkürzungen folgend, andeuten, dass die bestimmenden Züge dieser neuen Kunst dem Bereich der Popular and Commercial Culture entnommen seien. Denn diese Kunst bedient sich vorgeformter Elemente, wie sie etwa in der Fotografie, in den Massenmedien, in der Werbung, kurz allgemein in der Großstadtzivilisation vorkommen. Der ganz im Gegensatz zum deutschen Begriff Volkskunst stehende Ausdruck besagt etwas Hochzivilisiertes, ja Intellektuelles, sodass eine Deutung im Sinne des herkömmlichen Begriffes vom gesunkenen Kulturgut als Entstellung und bewusste Verzerrung gelten darf. Man hat auch andere Erklärungen zu finden versucht, indem man auf die in der amerikanischen Vergnügungsindustrie übliche Benutzung des Wortes Pop für Knall hinwies, sowie auch das volkstümliche Popcorn. Dem Wörterbuch ist zu entnehmen, dass das Wort Pop eine Vielzahl von Bedeutungen hat, die größtenteils als kolloquial bezeichnet werden. So heißt Pop nicht nur Puff, Knall, sondern auch Gespritztes. Ginger Pop ist Ingwerbier. To have a pop at bedeutet schießen nach. In Pop heißt verpfändet. Adverbial wird es gebraucht als plötzlich mit einem Knall. Go Pop bedeutet knallen oder platzen, losgehen. Pop heißt auch Puff oder Klatsch im Sinne eines Ausrufs. Als Verbum wird Pop benutzt in der Bedeutung von knallen, losgehen, explodieren, paffen, puffen, schnell gehen oder kommen, huschen. Popelong heißt forthuschen. Pop-in, hereinplatzen, auf einen Sprung kommen. Pop-off, entwischen, forthuschen. Im Slang auch hops gehen. Pop-out bedeutet einen Sprung hinaus machen. Pop-up, plötzlich auftauchen. Ferner wird es gebraucht im Sinne von plötzlich bringen, schieben oder stecken, rösten, knallen lassen, losschießen, aber auch verpfänden. Pop the question heißt einen Heiratsantrag machen. In bestimmten Verbindungen tritt es auf in Popgun, Knallbüchse, Pop-eyed, glotzäugig. Diese Bedeutungen haben die Verknüpfung mit der technisch-industriellen Konsumwelt, in der wir leben, gemeinsam. 1963 fand in der Washington Gallery of Modern Art eine Ausstellung unter dem Titel »The New Art – The Popular Image Exhibition« statt. Im gleichen Jahre war diese Schau auch in London im Institute of Contemporary Art zu sehen. Sie umfasste die amerikanischen Künstler Rauschenberg, Johns, Thibault, Wesley, Lichtenstein, Dine, Ramos, D'Arcangelo, Rosenquist, Warhol, Wesselmann und Oldenburg. Im Einleitungstext zu dieser Ausstellung schrieb der amerikanische Museumsdirektor Alan R. Solomon, dass alle ausgestellten Künstler den Begriff der Popular Images ablehnten und fügte hinzu, dass es sich bei ihnen weder um Designer noch um Volkskünstler handle, sondern im Gegenteil um eine Gruppe von kultivierten und äußerst scharfsinnigen Beobachtern, die in verfeinerter und individueller Weise arbeiten. Solomon hebt weiter hervor, dass man bei einigen Künstlern der Gruppe, vor allem bei Lichtenstein, Warhol, Rosenquist und Wesselmann, häufig die Thematik der Popular Images in den Mittelpunkt gerückt habe, ohne auf die malerischen Qualitäten dieser Werke einzugehen. Es zeugt seiner Meinung nach von einer oberflächlichen Betrachtungsweise, wenn man nur die Thematik der Werke dieser Künstler berücksichtige. Entscheidend sei vielmehr, dass
das unsichere Gleichgewicht zwischen grober Hässlichkeit und außergewöhnlicher Schönheit, das im Zentrum ihrer Untersuchung des Repertoires der vertrauten Bilder liegt, zu Ergebnissen führt, auf die das große Kunstpublikum nicht wirklich vorbereitet ist.
Alan R. Solomon hat später in einem Artikel über Jim Dine in der Zeitschrift Art International vom Oktober 1964 gesagt, dass diese neue Kunst gerade auch im Hinblick auf den Inhalt eine neue Moral und eine neue Ästhetik begründe. Und er fügte hinzu, das sei für Europäer absolut unverständlich, außer für die wenigen, die einen gewissen Begriff vom zeitgenössischen amerikanischen Leben hätten. Leider hat Solomon, Direktor des Jüdischen Museums in New York, mit dem Unverständnis der Europäer zu einem gewissen Teil recht, besonders wenn er sich auf die europäische Kritik der vergangenen Jahre bezieht. Denn in der Tat sind die bisherigen Ausstellungen der betreffenden Künstler in Europa fast grundsätzlich missverstanden worden, wofern sie überhaupt ernsthaft diskutiert wurden. Die allgemeine Kritik hat sich bisher meist ablehnend verhalten, wenn nicht gar über die Kunstwerke der Pop-Art lustig gemacht. Dies steht in Kontrast zu den vielen durchaus seriösen Untersuchungen amerikanischer Kritiker und zu der starken Bezugnahme auch des amerikanischen Publikums. Lawrence Alloway, einer der wichtigsten Theoretiker der zeitgenössischen Kunst, hat 1961 noch einen anderen Namen für ähnliche Erscheinungsformen der Gegenwartskultur geprägt. Junk Culture. Er sagte,
Junk Culture ist Großstadtkunst. Ihr Material sind veraltete, weggeworfene Dinge der Großstädte, wie sie sich in Schubläden und Schränken, auf Dachböden, in Aschenkästen und Gossen, auf Abfallhaufen und städtischen Schutthalden ansammeln. Gegenstände haben eine Geschichte. Zuerst sind sie neue Waren, dann sind sie Besitz, erreichbar für wenige, oft für intimen und häufigen Gebrauch bestimmt. Dann als Abfall sind sie, vom Gebrauch verbeult, doch wieder verwendbar. Ansammlungen solchen Materials erscheinen dem Betrachter wie Stücke des Lebens, Reste der Umgebung. Die städtische Umgebung als Ursprung der Objekte ist dann gegenwärtig, ob verwandelt oder isoliert.
Dieser Begriff Junk Culture bezieht sich auf das Material eines Teils der neuen Kunst. Doch kann auch das inhaltliche Material als geistiger Trödel verstanden werden, als Abfallstoff eines ehemals unverbrauchten Denkens und Fühlens in dem Sinne, in dem Goethe das verrufenste Wort nicht fürchtete, wenn die Behandlung es ihm zu rechtfertigen schien, wie er glücklich war, wenn er einem verrufenen Namen seine Würde wiederzugeben verstand. Die Künstler der Gegenwart betrachten ihre Umwelt mit ähnlichen Augen. Wenngleich vollkommen unabhängig von der neuen amerikanischen Kunst und teilweise in betontem Gegensatz zu ihr, zeigt doch die Parallelbewegung in Europa mit den Zentren Paris und Mailand Ausgangspunkte von ähnlichen Grundgegebenheiten. Hier wurde die neue Entwicklung von Pierre Rostany 1960 mit dem Namen Nouveau Realisme gekennzeichnet. Rostany definierte diesen Namen mit den Worten:
Die neuen Realisten betrachten die Welt als Bild, als das große grundlegende Werk, dessen Fragmente von universeller Bedeutung sie sich aneignen. Sie zeigen die Wirklichkeit unter den verschiedenen Aspekten ihrer expressiven Totalität. Durch Vermittlung der besonderen Abbilder wird die ganze Realität, das Gemeingut menschlicher Tätigkeit, berufen.
Auch Rostany spricht von einer neuen Art der Aneignung der äußeren Wirklichkeit der modernen Welt. Und so heißt es weiter:
Das ist der neue Realismus, ein ziemlich direktes Verfahren, mit den Füßen wieder auf die Erde zu kommen. Auf genau die Ebene, wo der Mensch, wenn es ihm gelingt, sich mit der Wirklichkeit zu reintegrieren, diese mit seiner eigenen Transzendenz identifiziert, die noch immer Erregung, Empfindung und Poesie ist.
Die neuen Realisten stellten nur eine Zwischenphase dar und wurden getragen vom Werk und den Aktionen Yves Kleins, von Jean Tinguely, Rotella, Villeglay, Dufresne, César und Spörri. Die jüngeren Künstler wie Deschamps, Christot und Reiss kamen erst später hinzu, haben sich aber niemals ganz in die Gruppenideologie einfügen lassen. Nach dem Tode von Yves Klein 1963 löste sich der Zusammenhang völlig. Es waren jedoch niemals Gruppen, Ideologien oder Manifeste für die Entwicklung der Kunst wichtig, sondern immer nur einzelne Künstler und deren einzelne Werke. Man würde es sich zu leicht machen, wenn man einen Namen auf alle unverstandenen Phänomene anwendete, die einem begegnen, und ihnen somit Intentionen unterstellte, die sie nicht haben. Dennoch gibt es Gruppen, Konzeptionen und Stile. Bis zum 19. Jahrhundert war es im Rahmen der kunsthistorischen Forschung sogar möglich, die Stile ganzer Epochen zu disqualifizieren. Erst durch Alois Riegel und seine neue kunsthistorische Betrachtungsweise wurde überzeugend dargelegt, dass es nur gute oder schlechte Kunstwerke gibt, die zu erkennen, zu interpretieren und zu deuten Aufgabe von Kunstgeschichte und Kunstkritik ist. Von welchen Künstlern darf man annehmen, dass ihre Werke über Namen und Richtung der Pop-Art hinaus bleiben werden? Es sei hier auf wenige herausragende Künstler in Amerika und Europa hingewiesen. Das Werk des 1923 in New York geborenen Roy Lichtenstein zeigt exemplarisch, wie Kunst heute möglich ist. Lichtenstein studierte zunächst an der Ohio State University in Columbus, Ohio, später unterrichtete er dort. Nebenbei arbeitete er immer auch als freier Grafiker und Maler. Seine Gestaltung geht von den vorfabrizierten Bildideen der Massenmedien aus. Bekannt geworden ist er im Wesentlichen durch seine Bilder nach Comicstrips. Diese für Millionen Menschen bestimmende Form der Unterhaltung, der täglichen Beeinflussung, wird oft gar nicht mehr als Einfluss wahrgenommen. Diese Voraussetzung benutzt Lichtenstein, trifft seine Auswahl und beginnt mit der Gestaltung. Er bedient sich dabei der Technik des Rasters und einfacher homogener Grundfarben, die in dieser Reduktion durchaus an Mondrian erinnern. Er benutzt wie dieser nur die Grundfarben Rot, Gelb, Blau neben Schwarz und Weiß. Durch die Art, wie er seine Vorbilder verändert, und zwar nicht nur durch die Vergrößerung des Maßstabs, erreicht er eine über den belanglosen Anlass hinausreichende Wirkung, ohne dass dadurch der Anlass vergessen gemacht würde, denn über ihn wird etwas gesagt. Am Thema wird Lichtensteins Kunst wirksam. Durch künstlerische Aneignung wird ein Phänomen, das vorher nur unterschwellig beeinflusste, auf eine neue Ebene des Schöpferischen gehoben und damit erkennbar gemacht. Bei Lichtenstein spielt die Realität des Alltags die zentrale Rolle. Er greift also auch auf Gebrauchsanweisungen, Warenhauskataloge, Werbezeichnungen und vieles andere zurück. Selbst die Kunst, wie sie im Warenhauskatalog angeboten wird, ist nur ein Thema unter anderen Themen. So hat Lichtenstein Werke von Picasso, Cézanne und Mondrian im Sinne der Comicstrips adaptierbar gemacht. Er übersetzt sie, indem er auf seine Weise eine schöpferische Synthese aus dem manipulierten Bild, das die Massen von den Kunstwerken dieser Meister haben, und seiner auf standardisierten Elementen beruhenden Gestaltungsweise schafft. Er kann sich im Prinzip jeder herkömmlichen Thematik und aller vorhandenen Symbole bedienen. Es liegt in der Konsequenz dieser Aneignungsmethode, dass ein englischer Künstler, der Maler Richard Hamilton, seinerseits wieder ein Bild von Liechtenstein zum Thema nimmt. Hamilton verwendete einen Ausschnitt aus dem Bilde Hopeless für sein Bild mit dem Titel A Little Bit of Roy Lichtenstein vor, aus dem Jahre 1964. Im Jahre 1964 begann im Werke Lichtensteins eine neue Entwicklung mit Landschaftsbildern. Auch hier dreht es sich nicht um Landschaftsbilder im herkömmlichen Sinne. Die landschaftliche Thematik in den Bildern Lichtensteins ist wie bei den Comicstrips vorgeformt. Er nimmt die Gesellschaftsreisen-Klischees von Landschaft zum Ausgangspunkt seiner Gestaltung. Der Inhalt ist auch hier wieder nicht nebensächlich. Neu sind an diesen Bildern die Materialien. Lichtenstein arbeitete mit Plexiglas und kam so zu Formen, die stärker durch die Struktur wirken. Lichtenstein nimmt seine Umwelt so, wie sie ist, an und sagt etwas über sie aus. Er lamentiert nicht über ihre negativen Aspekte, sondern untersucht vielmehr, was in ihr zum Ausdruck gebracht wird und auf welche Weise dies schöpferisch möglich ist. Er selbst sagt dazu:
Kunst transformiert nicht, sondern formt einfach. Die Künstler haben niemals mit einem Modell zu tun, sondern mit Malerei. Was man sagen kann, ist, dass ein Künstler wie Cézanne unsere Vorstellungen von Malerei in seine Vorstellung von Malerei verwandelt.
Lichtenstein hat zusammen mit anderen jungen Künstlern in Amerika und Europa eine neue Betrachtung der Wirklichkeit erschlossen. Er hat Realitäten gestaltbar gemacht, die bisher außerhalb des Gestaltbaren lagen. Er greift nicht auf die Wirklichkeit selbst zurück, sondern auf ihr klischiertes Abbild in unserer Massenzivilisation. In der Ausstellung Painting and Sculpture of a Decade 1954 bis 1964 der Gulbenkian Foundation wurde Lichtenstein mit 5 großen Werken zu Recht ein zentraler Platz eingeräumt und in der Einleitung zum Katalog treffend über ihn gesagt:
Ein Werk von Lichtenstein ist kein Comicstrip. Lichtenstein schildert vielmehr in einem kurzen Augenblick der Einsicht etwas Verwirrtes, Gefühlloses und Automatisches im grafischen Bild des Strips, das sich auch in der Bildsprache und in der sexuellen Nebenbedeutung der gesamten vom Bild beherrschten Umgebung spiegelt.
Der 1933 in Grand Forks, North Dakota, geborene James Rosenquist studierte von 1955 bis 1958 an der Universität von Minnesota und hat sich, wie Lichtenstein, auch als Reklame- und Industriezeichner betätigt. Man würde sich jedoch generell den Weg zum Verständnis der spezifischen künstlerischen Qualitäten dieser Werke versperren, wollte man versuchen, die neue Kunst von der Werbegrafik her zu erklären. Ganz im Gegenteil versucht Rosenquist, eine schöpferische Sicht seiner Realität zu geben, wobei er nun jedoch die werbemäßigen und populären Bildformen in neuem Sinne benutzt. Das Bild »I love you with my Ford« gibt eine kaum entschlüsselbare Thematik, die alle geläufigen Klischees souverän handhabt, wobei jedoch eine neue Ordnung entstanden ist, die, wie bei jedem Kunstwerk, mit rationalen Methoden allein nicht erfasst werden kann. Wirkungsbereiche des Technischen und des Erotischen liefern das Material, sowie aus den klischierten Verhaltensweisen des Durchschnittsamerikaners erwachsene Grundvorstellungen. Einesteils übersteigert Rosenquist eine krass naturalistische Sicht von Landschaften, Gegenständen oder technischen Apparaturen so, dass sie in die Dimension des Surrealen umschlägt, anderenteils montiert er disparate Fragmente der realen Welt zu einem neuen Ganzen, das wie die Wirklichkeit selbst emotional als komplex empfunden wird. Die zur glänzenden Fassade aufpolierte Hässlichkeit der amerikanischen Umwelt wird hier nicht nur registriert, sondern durchstoßen und so das Verhältnis des amerikanischen Menschen zu seiner Realität gestaltet. Dass dabei die von Symbolvorstellungen belasteten Klischees einander durchdringen, dass Bereiche aufeinander stoßen, die in der Wirklichkeit in dieser Zuordnung tabuisiert sind, ist nur eines der Gestaltungsmittel, deren sich Rosenquist in souveräner Weise zu bedienen weiß. In noch radikalerer Weise geht Andy Warhol, Jahrgang 1930, auf die vorgeformte Wirklichkeit zurück und sucht sie mit angemessenen Darstellungsmitteln zu gestalten. Der in Philadelphia geborene Künstler, der am Carnegie Institute of Technology studierte und viele Jahre als Illustrator gearbeitet hat, benutzt nicht nur das Klischee des reproduzierenden Verfahrens der Fotografie, sondern auch die geistigen Klischees der amerikanischen Wirklichkeit. Er wirkt durch Wiederholungen, durch ein zueinander nur leicht nuancierter Abstufungen desselben Fotos. In seinem Werk Marilyn Monroe, Black and White, aus dem Jahre 1962, wird erst in der Stereotypenwiederholung durch Übersättigung bis zur Demaskierung dieses pseudoerotische Leitbild transparent. Warhol benutzt also die Wirklichkeit nicht in Form gemalter Fragmente oder vorfixierter Objekte, sondern das fotografische Klischee als konstituierenden Bestandteil seiner Gestaltung. Durch die Reihung von Fotos entstehen imaginative Wirkungen, die auch in diesem Vervielfältigungsprozess ihre Berechtigung behalten. Das große Werk Green Car Crash, das im Jahre 1963 entstand, zeigt die Wiederholung eines im Foto festgehaltenen Augenblickes der Wirklichkeit, einen Verkehrsunfall. Für das großformatige Bild Blue Electric Chair aus dem gleichen Jahre montierte Warhol 15 Mal dasselbe Foto des elektrischen Stuhls aneinander. Durch diese Reihung bei einheitlicher Grundfarbe erreichte er eine vollendete Identität von formaler und inhaltlicher Suggestion, die das Kriterium des künstlerischen Gestaltens war, ist und immer bleiben wird. Warhol greift Ereignisse von sensationeller Wirkung auf, wie sie in Pressefotos festgehalten werden, die die Emotionen der Massengesellschaft in besonderer Weise ansprechen. Diese Gestaltungen umkreisen das Thema des Todes, schaffen Bilder des Memento Mori im 20. Jahrhundert. Durch Variation der fixierten Abbilder der Wirklichkeit gelingt es Warhol, im Sinne der populären Bildvorstellungen schöpferisch zu arbeiten. Diese künstlerische Imagination gewinnt Strahlkraft, weil sie nach langer Zeit zum ersten Male wieder direkt ihren Ausgang von den sichtbaren Erscheinungsformen unserer vernachlässigten Umwelt nimmt. Der 1929 in Stockholm geborene Klaas Oldenburg, der in Chicago aufwuchs und 1950 seine Studien an der Yale-Universität in New Haven beendete, später als Reporter tätig war und am Art Institute in Chicago studierte, formt aus Plastikstoffen und bemaltem Gips Objekte, die in realistischer Weise auf Gegenstände der Wirklichkeit, meist Nahrungsmittel, zurückgehen. Es handelt sich in erster Linie also um essbare Gegenstände, um Kuchen, Fleisch, Hamburger, Torten, Würste und ähnliche, teils großformatig wiedergegebene Nahrungsmittel, die, mit technischen Materialien hergestellt, in eine neue Größen- und Wirklichkeitsdimension gehoben worden sind. Zudem ist das Arrangement variabel. Das Besondere an Oldenburgs Arbeit ist, dass er dem Stillleben nicht nur eine neue Variante abgewonnen hat, sondern es in seiner Möglichkeit sozusagen neu entdeckt hat. Oldenburg geht es nicht um die oberflächliche Kritik, dass Nahrung in ihrer denaturierten Form heute unappetitlich und ungesund, ja abstoßend und gefährlich ist, sondern es soll weitgehend am Beispiel der Nahrung etwas über die Existenzweise des heutigen Menschen gesagt werden. Stillleben haben in der Vergangenheit selten Symbolfunktionen gehabt. Doch als Rembrandt ein geschlachtetes und ausgeweidetes Tier und nur dieses malte, muss der Schock für die Menschen seinerzeit ähnlich groß gewesen sein wie der, den der moderne Zeitgenosse vor den Objekten Oldenburgs empfindet. Der 1925 geborene George Siegel, der seit 1956 als Bildhauer arbeitet, hat immer wieder mit seinen Werken versucht, den realen Raum zu verändern. So kam er zu lebensgroßen Gestalten aus weißem Gips, die er in Beziehung zu räumlichen Gebilden der Umwelt setzte, zu einem Spielautomaten, einem Kaffeehaustisch, einem Fahrrad, einer Bank, einem Spiegel und anderem. So erreicht er eine Durchdringung von Alltagsrealität und imaginärer Gefühlswelt, deren Faszination aus dem Kontrast zwischen den leb- und farblosen Gipsabgüssen nach dem Leben und den bunten Gegenständen erwächst. Die von diesen Werken ausstrahlende Stille ruft meditative Wirkungen hervor. Besonders die mit einem realen Spielautomaten kombinierte Arbeit Gottliebs Wishing Well prägt unauslöschlich unsere Beziehungen zu Gebilden unserer Umwelt, die bisher für die Kunst nicht existierten. Auch in Europa lassen sich diese Phänomene des Popular Image verfolgen, doch haben sie der unterschiedlichen Herkunft wegen ganz andere Ausprägungen gefunden als in Amerika. Besonders in England gibt es eine immer noch wachsende Zahl junger Künstler, die sich mit den Themen unserer technisierten und durch Fernsehen und Geschwindigkeit bestimmten Welt auseinandersetzen. Der wichtigste ist der 1939 in Birmingham geborene Peter Phillips, der zunächst am Birmingham College of Art studierte, später am Royal College of Art, an der Schule für Malerei und für Television. 1962 hat er an einem Fernsehfilm der BBC mitgewirkt. Philipps Bilder sind großformatig, durchaus in herkömmlicher Technik gemalt, mit Schriftzeichen, Autos, Musiktruhen, Motorrädern und anderen Gegenständen der technischen Zivilisation angefüllt. Doch weiß der Künstler seinen Werken eine Art altmeisterlicher Komposition mitzugeben, in der Typografie, Filmtechnik, Malerei und Plakatkunst zu einem neuen Ganzen verbunden sind. Auch bei Philipps spielen Werbesymbole, gemalte und ausgeschnittene Porträts von Filmstars und immer wieder Sternembleme, Striptease-Idole und Spielkarten, Automobile und Motorräder die entscheidende Rolle. Die Kombination aus diesen verschiedenartigen Bereichen geschieht bei Philipps jedoch in anderer Weise als bei den gleichzeitigen amerikanischen Künstlern. Hier wird streng gestaltet, komponiert im Hinblick auf die Bildgegebenheiten der europäischen Tradition, die bewusst fortgesetzt werden soll. So liegt bei bestimmten Bildern nicht zufällig der Vergleich mit russischen Künstlern nach 1918 nahe, die sich mit ähnlicher Vehemenz bemühten, die Realität der Umwelt in ihre Gestaltungen einzubeziehen. Philipps sagte einmal über sein Verhältnis zur Tradition:
In der Malerei vor der Renaissance gab es eine komplexe optische Situation mit einer zentralen Bildidee und anderen auf dieses Zentrum bezogenen Dingen, die aber auch eine Geschichte oder Gegenwärtigkeit in sich selbst hatten. Meine Haltung zur Malerei ist dadurch nicht motiviert, aber sie hängt damit zusammen. Ich sehe das, was ich heute versuche, als eine vielfältige Zusammenfassung von Ideen innerhalb eines Rahmens. Ich bin weder durch eine Form des Raumes noch durch sonst irgendetwas eingeschränkt. Die verschiedenen Teile sind willkürlich zusammengesetzt, jedoch ihres Formates wegen aufeinander bezogen. Meine Bilder sind Multimontagen aus räumlichen, ikonografischen und technischen Elementen, die sich zu einem einzigen Objekt verbinden.
Eine wiederum unverwechselbare Eigenart in der Aneignung der großstädtischen Wirklichkeit haben italienische Künstler entwickelt, unter denen vor allem der in Turin lebende Maler Michelangelo Pistoletto herausgehoben zu werden verdient. Der 1933 geborene Künstler hat bisher nur in Italien und in der Galerie Ileana Sonnabend in Paris ausgestellt. Seine Werke sind polierte Metallscheiben, auf die Pistoletto in einem speziellen Verfahren meist lebensgroße Silhouetten von Gestalten aufträgt, die mit dem zusammenwirken, was sich in der Metallfläche spiegelt. So wird eine Durchdringung von verschiedenen Realitätssphären erreicht. Der Dialog zwischen diesen verschiedenartigen Sphären ist nicht nur ermöglicht, sondern obligatorisch geworden, wie Tommaso Trini-Castelli in einer Katalogeinleitung schrieb. Der Betrachter ist in diese Werke ebenso einbezogen wie das Dargestellte. Und so entsteht eine Durchdringung von Werk und Wirklichkeit, die die Wirklichkeit in einem wiederum neuen Sinne sehen lehrt. Durch die kontemplative Stille der meist in Rückenansicht gegebenen schattenhaften Gestalten wird der Betrachter in ähnlicher Weise zur Meditation angeregt wie vor den Gebilden George Siegels. Auch Pistoletto gehört zu den Künstlern unserer Zeit, die die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit zum Ausgangspunkt einer neuen Gestaltung nehmen. Eine weitere Parallele zu den amerikanischen Künstlern von durchaus individueller Prägung zeigt das Werk des Franzosen Martial Reiss. Der Künstler wurde 1936 in Nizza geboren und gehörte zeitweilig der Gruppe Nouveau Realiste an. Auch Reiss hat in seinen Werken vorgeformte Objekte aus der Wirklichkeit, wie kosmetische Artikel, Tabletten, künstliche Rosen, Plastikspielzeuge, Tischtennisbälle, Zahnbürsten, Teile von Radioapparaten und vieles andere zusammengefügt und daraus Turmkompositionen errichtet, die sich durch Inhalt und Form der ausgewählten Gegenstände zu einer neuen Einheit zusammenschließen. Dabei ist neben der Nutzfunktion immer auch die Farbe und die äußere Textur der verwendeten Objekte wichtig. Ein nicht mehr flächengebundener Kolorismus, den Martial Reiss neu zu konstituieren sucht, ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Paul Wember schrieb über eine dieser Arbeiten aus der Zeit um 1960, die sich in der Sammlung des Museums Krefeld befindet.
Die bereits als Farbtöpfe zweckentfremdeten Becher bekommen mit dem Farbkasten und den Lippenstiften einen zartfarbigen lyrischen Klang, der schwingt zwischen dem Milieu eines Malers und der duftigen Farbigkeit junger Mädchen. Beides ist zu einer Vorstellungswelt vereinigt, die stark von den Objekten wegführt und doch ein Arrangement von verwendeten Gegenständen bleibt.
Für Martial Reiss spielt dieser Kolorismus, die luxuriöse, durch reine Farbe interpretierbare Welt der Côte d'Azur und der kalifornischen Küste, eine entscheidende Rolle. Im Sinne dieser Verbindung zu einer speziellen Erscheinungsform unserer Realität, mit der sich Reisse immer wieder auseinandergesetzt hat, dürfen auch die Gestaltungen Reisse Beach auf der zweiten Biennale der jungen Generationen in Paris 1963 verstanden werden, sowie seine verschiedenen Plastikgestaltungen, die dem Bereich der Schaufensterdekoration und des Arrangements im weitesten Sinne entstammen. Martial Reiss, der heute in Amerika arbeitet und sich neuerdings mit Neonlichtmontagen beschäftigt, gibt eine spezifisch europäische Variante der neuen Kunst. 1963 schrieb John Ashbery in einem Katalog der Dwan Gallery in Los Angeles über die Arbeiten von Reiss:
Martial Reiss hat die Farben und Texturen der attraktiven Welt des Supermarktes genommen und aus ihnen ein Gedicht gemacht. Die Farben sind die zarten, pastellenen und fluoreszierenden Farben nützlicher Artikel. Die Texturen sind die von neuem Aluminium, Plastikstoffen und Nylon. Ein Karton von Omo, dem führenden französischen Waschmittel, wurde als ein Objekt entworfen, das uns mit Bergen von Seifenlauge versorgen, zugleich aber auch ein gewisses optisches Vergnügen sein soll. Anders als einige Kollegen versucht Reiss nicht, eine ironische Botschaft anzubringen. Die Dinge wurden so belassen, wie sie sind. Ich möchte, dass in meinem Werk alles schön und ganz neu aussieht, sagte er einmal nachdenklich.
Dass zahlreiche Künstler der Gegenwart sich auch mit Illustration, Reklame, Gebrauchsgrafik und Plakatkunst beschäftigt haben, hat mit ihren künstlerischen Werken, die zu vollkommen anderen Ausprägungen fanden, nur insofern zu tun, als beides seinen Ursprung in der gleichen Umweltsituation hat. Die vielfältigen verführerischen Möglichkeiten der Massenwerbung sind als Realität gesehen und künstlerisch bewältigt worden. Die Darstellung einer Büchse von Campbell Soberg von Andy Warhol ist keineswegs Firmenwerbung. Als solche könnte sie nur ein oberflächlicher Betrachter missverstehen. Sondern die allgemein gebräuchlichen Formen der Werbung sind als Teil unseres Daseins gesehen und aufgegriffen. Liechtenstein macht nicht Reklame für Automobilreifen oder Versandhäuser, sondern er sieht diese Bestandteile unserer Welt als Phänomene, die unsere Handlungen beeinflussen. Hier wird nicht nur reflektiert und konstatiert, sondern mit der Aufnahme dieser Dinge wird zugleich ein Erkennen, Durchdringen und Transformieren unserer Wirklichkeit möglich. So sind Coca-Cola-Flaschen, Markenartikel der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Automarken und Reinigungsmittelverpackungen integrierende Bestandteile einer Gestaltung geworden, die in ihrer neuen Wirklichkeitsaneignung keine Zonen mehr kennt, die nicht darstellungswürdig sind. Alles ist einbezogen in einen umfassenden, dynamischen Prozess, der genauso befremdend und unvorhergesehen erscheint, wie etwa die erste Darstellung von Landschaften in der Kunst oder die von Courbet neu in die Malerei eingeführte Wirklichkeit der Arbeitswelt. Nicht zufällig wird diese Parallele von einigen Kritikern ins Feld geführt und betont, dass die Argumente, die im 19. Jahrhundert gegen die Kunst von Courbet vorgebracht wurden, heute teilweise fast wörtlich in den ablehnenden Kritiken über junge Künstler wiedererscheinen. Da kein Bereich aus der neuen Kunst ausgeklammert wird, spielen auch das Küchenstillleben, der Kühlschrank, ja alle Gegenstände des Haushalts eine große Rolle. Die in der Öffentlichkeit so entscheidende Konsumentenideologie, die zu Verbrauchervereinigungen, Marktberatern und Warentestinstitutionen geführt hat, wurde jetzt auch als Thematik für die Kunst neu entdeckt. Diese Gegenstände werden jedoch nicht wie im herkömmlichen Stillleben als formale Bestandteile einer vorwiegend ästhetischen Komposition verwendet, sondern auch als inhaltlich bestimmte Dingformen. Tom Wesselman hat diese Welt der Konsumgüter in zahlreichen Bildern vergegenwärtigt. Coca-Cola-Flaschen, Zigarettenpackungen, Früchte und Gemüse sowie die Erzeugnisse des Supermarktes, die dem Verbraucher täglich entgegentreten, wurden zu einem Gesamtbild der Konsumwelt vereinigt. Roy Lichtenstein übertrug die monumentalen Werbediagramme etwa für Hotdogs in sein stereotypes Rasterverfahren. Und Klaas Oldenburg schuf Nachbildungen von Hamburgern, Torten und Kuchen sowie von Gerichten aus Selbstbedienungsgaststätten, also Objekte, die auch auf dem Gebiet der Nahrungsmittel zu einem Klischee geworden sind, das jedem Amerikaner geläufig ist. Besonders Tom Wesselman hat sich in bestimmenden Phasen seiner Entwicklung auf diesen Bereich konzentriert. Er nennt seine Werke auch Stillleben und nummeriert sie. Oft sind diese Stillleben mit Collage-Elementen, teilweise auch mit verfremdeten Aktfiguren, durchsetzt. So wird eine liegende weibliche Aktfigur, genannt Great American Nude Nummer 30, mit Alkoholflaschen und Gläsern auf einem Nachttisch verbunden. Der Engländer Richard Hamilton machte das Küchenambiente zum Thema seines Bildes She, bei dem das S des Anfangs durch zwei senkrechte Striche mit dem Zeichen für Dollar identifiziert wird. Lawrence Alloway schreibt über dieses Bild, für das Hamilton wieder verschiedene Vorstudien machte.
Shi erwies sich als das am stärksten elliptische Sprachzeichen der Kunstwelt, geprägt von Marcel Duchamp, für Verbrauchsgüter. Das Bild ist charakterisiert durch die kühle, saubere, hygienische Oberfläche der Kücheneinrichtung. Und die Schilderung hat den frischen, gewählten Ton von Annoncen oder Gebrauchsanweisungen für die Produkte, die Hamilton malt. Die Quellen der Bildwelt, vom Künstler aufrichtig ausgesprochen, in dem stolzen Sinne, in dem Constable auf Suffolk weisen und sagen konnte, diese Motive machten mich zum Maler, sind amerikanische Zeitungsanzeigen. Im Vordergrund Teile eines Westinghouse-Staubsaugers, die sich in einen Toaster verwandelten. Der Kühlschrank ist ein fotografiertes, aufgezogenes und eingeklebtes Detail von einem RCA Whirlpool-Eisschrank. Und Shi, schlank, blass und zweiseitig wiedergegeben, ist einem Esquire-Foto von Vicky the Beck Dugan entnommen. Hamilton hat die Trennung durch das Kleidungsstück schürzenähnlich gestaltet, gekrönt von einer hauchzarten Schulterbrustpartie. In diesem Bild wurden die Regeln des Anstands mit den Botschaften der Pop-Art vermengt. Der Toaster steht dem Kühlschrank gegenüber, Sexkleidung wird zur Schürze und eine Brustwarze taucht verschwommen in der Küche auf. Heiß oder kalt. Der latente soziologische und fantastische Inhalt von Anzeigen und Girl-Fotos ist von Hamilton in seiner ironischen und eleganten Behandlung des Themas hervorgehoben worden.
Dinge des täglichen Verbrauchs, Nahrung, Essen und Trinken bestimmen wesentliche Teile der neuen Kunst. Auch Armands Ansammlungen und Spörris Fallenbilder entstammen großenteils diesem Themenbereich. Zum Extrem getrieben erscheint das Thema bei dem jungen isländischen Maler Ferro. Der 1932 in Olafsvik geborene Künstler hat nach seiner Rückkehr von einer Amerikareise eine große Collage mit dem Titel Foodscape geschaffen, in der die verschiedensten Verpackungen von Waren zusammengetragen wurden, die in den Läden des New Yorker Times Square angeboten werden. Er selbst sagte dazu:
Die Materialien für Foodscape wurden am Times Square und in New Yorker Läden gesammelt. Ich musste all diese Produkte essen, weil ich die Verpackungen für das Bild brauchte.
Richard Hülsenbeck, einer der Theoretiker des Dadaismus, versetzte sich vor solchen Werken der Gegenwartskunst in die Lage eines Kritikers, der sich seiner Meinung nach in einer zeitgenössischen Ausstellung nicht mehr zurechtfinden könne.
Nachdem er sich umgesehen, mehrere Male hinter dem Ohr gekratzt und seinen Bleistift gezückt hat, weiß er beim Anblick der gigantischen Butterbrote und Kuchenteile immer noch nicht, ob er hier zu einem ästhetischen Urteil herausgefordert worden ist oder ob nur sein Appetit angeregt werden soll.
Das zu entscheiden ist aber nun einmal die Aufgabe des Kritikers. Und Richard Hülsenbeck hätte sicherlich um 1920 diese Entscheidung durchaus vom Kritiker verlangt. Waren die Dadaisten angesichts der Situation des Ersten Weltkrieges bemüht, die Grenzen zwischen verschiedenen Nationen niederzureißen, so stehen die jungen Künstler heute wieder klar innerhalb dieser Grenzen. Die amerikanischen Künstler und ihre Interpreten erkennen sich deutlich als Amerikaner. 1962 wurde in der Dwan Gallery in Los Angeles eine Ausstellung unter dem Titel »My Country, 'Tis of Thee« veranstaltet, in der nur Amerikaner gezeigt wurden. In der Einleitung zum Katalog fragt Gerald Nordland:
»Ist nicht alle in Amerika geschaffene Malerei wirklich amerikanische Malerei? Warum schenken amerikanische Künstler ihre besondere Aufmerksamkeit der Nationalflagge, dem Präsidenten, Hamburgern oder Filmstars? Sind diese Themen eher als andere wert, in Kunstwerken festgehalten zu werden?«
Jasper Johns verschiedene Varianten des Sternenbanners müssen als bewusste Thematik verstanden werden. Natürlich handelt es sich nicht um Nationalismus im alten Sinne, doch ist der Anlass wie bei den Künstlern, die auf Comicstrips, Krawatten, Werkzeuge, Nahrungsmittel oder Covergirls zurückgreifen, nicht nebensächlich. Die Tatsache, dass beispielsweise ein Politiker wie John F. Kennedy in zahlreichen Bildern der jüngeren Künstler auftaucht, zeigt, in welch neuem Sinn die Zeitereignisse in diese Kunst integriert wurden. Nationale Embleme, Flaggen, Hoheitszeichen und Ähnliches sind beliebte Bildmotive für die jungen Künstler. Dass die Welt des Politischen auch in anderem Sinne in die Bildwelt Eingang finden kann, wird etwa am Werk eines Künstlers wie Enrico Bai deutlich, der in Italien arbeitet und in scharf satirischer Form auf bestimmte Erscheinungen des Militarismus Bezug nimmt. Überhaupt sind die in Europa arbeitenden Künstler in dieser Beziehung aggressiver. Dabei braucht man nicht so weit zu gehen, das mit nationalen Emblemen und Fähnchen geschmückte Wasserklosett des Holländers Willem de Ridder in die Betrachtung einzubeziehen oder den Vorschlag, den Nam June Paik unter dem Titel Chronicle of a Beautiful Paintress veröffentlichte. Auch das in viele Bereiche eingedrungene Überangebot an sexuellen Reizmitteln musste Eingang in die Popart finden. Der Alltag des Großstädters ist zu einem wesentlichen Teil auf eine unterschwellige Beeinflussung durch diese Thematik bestimmt. Eine Anzahl von Publikationen, Filmen und Vergnügungsinstitutionen befriedigt ausschließlich Bedürfnisse in dieser Richtung. Auch die allgemeine Werbung konzentriert sich zu einem wesentlichen Teil auf diesen Bereich. Natürlich machen auch die Künstler vor diesem Komplex nicht Halt. William Copley hat auch hier wieder vorbereitend gewirkt. Er malte noch mit den Stilmitteln des Surrealismus eine Stripteaseuse. Mel Ramis übernimmt das Pin-Up-Girl in vorgeformten Posierungen in seine Bilder und fügt Namen wie Camilla oder Tiger Girl hinzu. Andere Künstler montieren Ausschnitte aus erotischen Magazinen zu einem neuen Werk zusammen. Hierher gehört der 1924 in Leningrad geborene Boris Lurie. Das erotisch Aggressive in bis zum Obszönen reichenden Wirklichkeitsfotos wird in bestimmenden, auch politisch anzüglichen Kombinationen eingesetzt. Das große Bild Lurys mit dem Titel Lumumba is Dead besteht fast ausschließlich aus provozierenden Aktfotos und wurde durch Hakenkreuze, Schriftbänder und andere Einfügungen so verunklärt, dass ein chaotisches Ganzes von enervierender Brutalität entstanden ist. In der Einleitung zum Katalog seiner ersten Ausstellung in der Galerie Schwarz in Mailand schrieb Boris Lurie 1962 über seine Werke:
Wir sind nicht nur abstrakt, ungegenständlich, gegenständlich. Wir sind vielmehr alles zugleich. Wir wollen alle Erfindungen nutzen, vergangene wie gegenwärtige, ohne Einschränkungen auf Stile. Die Totalität ist als Zusammenfassung aller Aspekte gesehen. Begrenzende, puristische, puritanische Vorstellungen werden abgelehnt. Wir sind nicht verspielt, wir wollen Kunst schaffen, sie nicht zerstören. Aber wir sagen genau, was wir meinen, auch auf Kosten der guten Sitten. Es gibt hier keine Geheimsprachen, keine Flucht in die Fantasie, kein Vertuschen oder Verstummen, keine Aussagen für ein exklusives Publikum. Die Kunst ist ein Werkzeug der Beeinflussung. Wir wollen reden, schreien, sodass uns jeder verstehen kann. Unsere einzige Richtschnur ist die Wahrheit.
Andere Werke von Boris Lurie mit Striptease-Szenen, Aktfotos und obszönen Darstellungen tragen Titel wie Le Lion, Million Dollar Baby oder Girlie. Sie alle zeigen Aspekte einer Wahrheitssuche, die vor keiner Grenze Halt macht. Im Zuge dieser Wahrheitssuche werden Aktfotos in sachlicher Unmittelbarkeit in die Bilder einbezogen. Der junge englische Künstler Peter Blake baut seine Collagen direkt aus Starfotos und Kitsch-Postkarten zusammen. Auch Alan Jones und Anthony Donaldson haben einen großen Teil ihrer Bilder dieser Thematik gewidmet. Aktdarstellungen als bewusst eingesetzte Reizmittel spielen auch bei dem italienischen Maler Bignardi eine Rolle, der Schattenrisse von unbekleideten weiblichen Gestalten als Motiv benutzt, sowie bei Tom Wesselman, dessen große liegende Akte wie eine Übersetzung gewisser Bilder von Modigliani in die Kunst des Massenzeitalters wirken. Richard Hamilton hat in einem Bild mit dem Titel »Pin-Up« die sexuelle Faszination des Themas unterstrichen, indem er den Busen einer knienden weiblichen Gestalt plastisch hervorhob, die Oberschenkel besonders betonte und als reales Requisit einen Büstenhalter in das Bild hineinkomponierte. In welchem Verhältnis stehen diese Phänomene nun zu den Wertungsmaßstäben, die Kunstgeschichte und Kunstkritik besitzen? Die Werkzeuge der Formanalyse im Sinne Heinrich Wölfflins sind hier unbrauchbar. In augenfälliger Koinzidenz ist daher eine kunstgeschichtliche Methode in den Vordergrund gerückt, die durchaus als Parallele zur neuen Kunst verstanden werden kann. Denn auch die Kunstgeschichtsschreibung hat sich einer verstärkten Neubewertung der Symbolfunktionen in der Beurteilung auch der Kunst der Vergangenheit zugewandt. Die Methode der Ikonologie, die anders an die Realität des Kunstwerkes heranführen und dieses in umfassenderem Sinne aufschließen will, bezeichnet eine Stufe der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung, die den neuen Entdeckungen der modernen Kunst, vor allem seit dem Surrealismus, an die Seite gestellt werden kann. Die Methode der Ikonologie entstand aus der traditionellen Form der Ikonographie, die etwa der französische Kunsthistoriker Émile Malle erarbeitet hat. Der eigentliche Begründer der Ikonologie wurde Abi Warburg, der sich in direkten Gegensatz zur kunsthistorischen Methode der Formanalyse setzte. Er entwickelte diese Methode schon vor dem Ersten Weltkrieg und kam durch Untersuchungen über das Nachleben der Antike in der florentinischen Renaissance zu erregenden Ergebnissen. So beschäftigte sich Warburg mit bestimmten Motiven, dem Orpheus-Motiv, dem Medea-Motiv oder dem Proserpina-Motiv, und suchte darin nach allgemeinen Ausprägungen, die nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Ernst Cassirer sprach anlässlich der Beisetzung Warburgs, der am 26. Oktober 1929 in Hamburg starb, von der Bedeutung dieser Motivforschungen.
Er sah in alledem nur ein Symbol. Ein Symbol für jene unnennbaren dämonischen Kräfte, denen unser Dasein preisgegeben ist.
Abi Warburg war kein Mann der Wissenschaft, wie man ihn sich vor allem in Deutschland vorstellt. Er war kein Forscher, der sich von der prosaischen Alltäglichkeit isolierte. Das Arbeitsmaterial Warburgs bestand nicht nur aus kunsthistorischen Fachbüchern, Nachschlagewerken und Speziallexiken, sondern er benutzte auch Kurs-, Adress- und Telefonbücher, Konversationslexiken und Atlanten. Wie in der Gegenwart tastete er auch in der Vergangenheit den Umkreis des Werkes, mit dem er sich beschäftigte, genau ab. Er entdeckte für die kunstgeschichtliche Forschung Bereiche, die vorher als nicht wissenschaftswürdig gegolten hatten, nämlich Trachtenwesen, Fest-, Masken- und Umzugsbräuche, ja Magie und Zauberwesen. Warburg hatte einmal geäußert, die Germania auf der deutschen Briefmarke sehe wie eine kostümierte Köchin aus. Dies wurde zu einem geflügelten Wort, und Warburg machte sich schließlich ernsthaft daran, diese Behauptung zu belegen. Er fand nach langem Suchen das Modell der Germania in einer alten Hausangestellten und war sehr stolz, dass seine Empfindung richtig gewesen war. Als die unbedeutenden Wandbilder von Hugo Vogel im Festsaal des Hamburger Rathauses vollendet waren, schloss sich Warburg der von vielen Seiten geäußerten Kritik an, brachte jedoch eine vollkommen neue Note in die Diskussion, als er die Unglaubhaftigkeit des Inhaltes nachwies. Er konnte überzeugend deutlich machen, dass diese Werke eine verlogene Gesinnung spiegelten. Und er prangerte, im Unterschied zu seinen mehr von formalen Gesichtspunkten ausgehenden Kollegen, diese Unglaubwürdigkeit mit den Mitteln seiner neuen Methode an. Im 20. Jahrhundert hat sich also nicht nur die Kunst in einer bestimmten Ausprägung der Magie und dem Symbol, dem Unbewussten und der Halluzination zugewandt, der banalen Tagesrealität und dem populären Klischee, sondern auch die kunsthistorische Forschung. Der untrennbare Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird durch diese Erkenntnisse neu bekräftigt. Die kunsthistorische Methode der Ikonologie wird in der Lage sein, auch Kriterien für die Beurteilung der zeitgenössischen Kunst zu entwickeln. Jede Gegenwart sucht sich ein eigenes Verhältnis zur Tradition. Für zahlreiche zeitgenössische Künstler spielt die Kunst der Vergangenheit auch als Material eine Rolle, jedoch in einem ganz anderen Sinne, als dies in der bisherigen Entwicklung der Fall war. Künstler wie Rauschenberg, Lichtenstein, Reiss, Ferro und andere nehmen Teile oder ganze Kunstwerke der Vergangenheit in ihre Arbeiten auf, benutzen sie als Material neben anderen Materialien, stellen Klassiker wie Raphael, Poussin, Ingres oder Cézanne in einen völlig wesensfremden Zusammenhang. Dabei dreht es sich nicht um eine Weiterentwicklung der Kunst durch Kopie oder Paraphrase, sondern eher um eine schöpferische Vergewaltigung der vergangenen Kunst, die als Materiallieferant auf die gleiche Ebene gestellt wird wie ein Comicstrip oder ein Kuchen aus einem Selbstbedienungsrestaurant. Wenn heute unter den Popkünstlern die Rede auf die Tradition kommt, die mit ihren Werken in direkter Beziehung steht, so wird auf die Collagen von Picasso und Braque, auf die Werke von Marcel Duchamp und anderer Dadaisten, vor allen Dingen aber immer wieder auf Kurt Schwitters hingewiesen, auf den Künstler, der von allen Seiten als Vorläufer anerkannt wird und in seiner Bedeutung heute noch nicht annähernd gewürdigt ist. Der analytische Kubismus hatte den Bildgegenstand noch in seiner realen Dinggestalt, das heißt von mehreren Seiten gleichzeitig, simultan, im flächenhaft rhythmisierten Bilde zu fixieren gesucht. Damit war bereits die grundsätzliche Intensivierung und Ausweitung der bildhaften Wirklichkeit begründet. Körper und Fläche waren gleichwertig und die Zeit als neues Element in den Gestaltungszusammenhang einbezogen worden. Doch bald wurden Druckbuchstaben, Elemente der Trompe-l'œil-Malerei, bedruckte und unbedruckte Papierteile, später sogar reale Gegenstände in den Bildkosmos aufgenommen. Picassos Stillleben auf Flechtstuhl von 1911-12, nach eigener Aussage seine erste Collage, vereinigt bereits alle aufgezeigten Elemente in unlösbarer Verschränkung. Die mit den Mitteln des analytischen Kubismus kristallisierten Formen einer aufgeschnittenen Zitrone, ein Weinglas, ein auf die Leinwand aufgeklebtes Stück Stoff, die Druckbuchstaben Jou und einen in Augentäuschung perspektivisch gemalten Pfeifenstiel. Alfred H. Barr schrieb über dieses Werk:
Denn was höchst real erscheint, ist das Unechteste. Und was am meisten von der Alltagsrealität entfernt scheint, ist vielleicht das Wirklichste, da es am wenigsten Nachahmung ist.
Immer stärker gewann jedoch die Vorgegebenheit der in die Bilder eingeklebten Wirklichkeitsfragmente an Bedeutung. Eine Entwicklung trat ein, die die Phase des analytischen Kubismus weit überstieg. Die Dinge unserer Umwelt fanden Eingang in die künstlerische Gestaltung und damit wurde eine neue Freiheit erreicht. Dadaismus und Konstruktivismus konnten hier gleichermaßen anknüpfen. Vor allem aber setzte Kurt Schwitters die eingeschlagene Richtung fort. Er, der zugleich Maler, Bildhauer, Architekt, Dichter und Typograf war, überwand die Grenzen zwischen den einzelnen Disziplinen. Nicht nur das Tafelbild verlor für ihn seine Bedeutung, sondern auch die anderen scheinbar so unantastbaren Werte der abendländischen Kultur. 1918 erkannte er,
dass alle Werte nur durch Beziehungen zueinander bestehen und dass alle Beschränkung auf ein Material einseitig und kleinlich sei.
Für ihn wurde daraus Märzkunst, die er einmal so definiert hat.
Aus dieser Erkenntnis formte ich März. Zunächst als Summe einzelner Kunstgattungen, Märzmalerei, Märzdichtung. Mein letztes Streben ist die Vereinigung von Kunst und Nichtkunst zum März Gesamtweltbilde. Zitate in der Dichtung: Kitschbilder als Teile von Gemälden, Aufnahme bewusst kitschiger und bewusst schlechter Teile in das Kunstwerk und so weiter.
Hier liegt das Vorbild für die unmittelbare Gegenwart. Die emotionale Kraft, die eine von allen Grenzen freie Gestaltungsweise ausstrahlt, ist an Schwitters Werken vorbildlich spürbar. An Werken, die vor fast einem halben Jahrhundert geschaffen wurden. Das Großartige an Schwitters ist, dass er alles zu umfassen wusste, dass seine Bestrebungen von den Märzbauten über Skulpturen und Reliefs, Bilder, Collagen und Dichtungen bis zur Musik führten. Auch sah er bereits die Anwendungsformen in der Wirklichkeit selbst, in Werbung und Typografie, im Verlagswesen und in Vorträgen, Lesungen und Aktionen. Daraus erklärt sich schon die in jener Zeit deutlich werdende Ablehnung, die Schwitters auch von Seiten der Dadaisten erfuhr. Richard Hülsenbeck schrieb 1920,
Dada lehnt Arbeiten wie die berühmte Anna Blume des Herrn Kurt Schwitters grundsätzlich und energisch ab.
Schwitters wurde ausdrücklich nicht in den Club Dada aufgenommen, was seinem Wesen auch widersprochen hätte. Erst aus heutiger Sicht erweist sich, dass in der Arbeit des Außenseiters Kurt Schwitters die Möglichkeiten der damaligen Zeit zusammengefasst waren, dass in ihr sowohl die Bestrebungen des Bauhauses als auch die der Dada-Bewegung verfolgt, verarbeitet und überwunden worden sind. Schwitters stand in Kontakt mit allen schöpferischen Kräften in Europa, mit den Holländern, den Franzosen, den Leuten vom Bauhaus und den russischen Künstlern, doch wusste er sehr genau, wie wenig seine Arbeiten verstanden wurden. Als er einen Teil seines Märzbaus vollendet hatte, sagte er,
»Ich kenne nur drei Menschen, von denen ich annehme, dass sie mich in meiner Säule restlos verstehen werden. H. Walden, Dr. S. Gideon und Hans Arp.«
Doch hat Schwitters seine Stellung deutlich einzuschätzen gewusst. In seiner Zeitschrift Merz, Jahrgang 1931, schrieb er in der Nummer 21, dass er wisse, was für ein bedeutender Faktor er in der Kunst sei und bleiben werde. Er sei kein Narr, der nicht gewusst habe, wie bedeutend er sei. Er war davon überzeugt, dass die Zeit kommen würde, in der er zusammen mit anderen Künstlern der abstrakten Bewegung eine ganze Generation beeinflussen würde. Da er fühlte, dass er diese Zeit nicht mehr erleben werde, sammelte er Manuskripte, Zeichnungen und Bilder, bewahrte sie sorgfältig signiert und verpackt an verschiedenen Orten auf, als sein Vermächtnis an eine Welt, mit der er zwar keine Schwierigkeiten habe, die ihn aber noch nicht verstehen könne. Kurt Schwitters wäre heute vielleicht der einzige Künstler der älteren Generation, der die Pop-Art und verwandte Erscheinungen verstehen könnte. Er wäre fähig gewesen, die sicherlich zusammenhängenden Phänomene in verschiedenen Bereichen zu überschauen, in der Literatur, in der Musik, auf dem Theater, in Plastik und Architektur, vor allen Dingen aber in der endgültigen Überwindung der Grenzen zwischen diesen Bereichen, die heute allen herkömmlichen Gattungsregeln und ästhetischen Kriterien zum Trotz in eine neue Entwicklungsphase einmünden. Die Kultur wird in neuer Weise in die Gesellschaft hineingetragen und muss eine neue Moral und neue ästhetische Maßstäbe zur Folge haben. Eines aber darf schon jetzt als sicher gelten. Die große Vorrangstellung von Wissenschaft und Technik, die über viele Jahrzehnte hinweg bestanden hat, wird einer neuen Vorrangstellung der Kultur weichen. Die Massengesellschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedarf zu ihrer Existenzsicherung in besonderer Weise der Kunst im weitesten Sinne. Einer Kunst jedoch, die in Beziehung zu den Ereignissen der jeweiligen Gegenwart legitim die schöpferische Tradition fortsetzt.